RD Sounds.
Nueva York!
Und mit diesen Klängen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jeffrey Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Und wenn wir in dieser Folge ein bisschen heiser klingen an der einen oder anderen Stelle, dann liegt das daran, dass wir am Wochenende in Düsseldorf waren bei den Konzerten, bei dem einen Konzert von Bad Bunny, dem Künstler, ihr erinnert euch vielleicht, der die Halftime-Show beim Super Bowl bestritten hat, gerockt hat, getanzt hat, buchstäblich. Und Jeff ist seitdem im Prinzip verliebt.
Total, total. Ich war so begeistert, dass er sein Konzert, sein Tour hat hier, ist hier nach Europa gekommen. Er war, wie du sagtest, 2 Nächte in Düsseldorf und geht dann weiter Richtung Niederlande. Aber es war so ein Fest und ich glaube, man hat das Gefühl, dass jeder, der ein bisschen Spanisch sprechen könnte, in ganz Deutschland war dabei. Also ich hatte mit meiner sehr, sehr schlechte Spanisch mitgesungen und mehr
si
so.
Te quieres divertir, wenn also, du dich amüsieren möchtest.
Ich habe ein paar Worte gelernt. Also ich habe auch eine süße Video gesehen mit einer chinesischen Fan und er hat der Möglichkeit, mit Bad Bunny zu reden und Bad Bunny hat ihm gefragt, sprichst du Spanisch? Und er hat gesagt, ja, ich lerne das para ti für dich. Also sehr süß. Aber er hat seine Kultur, er kommt schon aus Puerto Rico und hat seine Land, seine Kultur gefeiert mit Bilder, mit Kostüme, mit La Casita, einer kleine Haus, das sieht aus wie eine typische Haus aus Puerto Rico, mit seinen Worten. Also das ganze Konzert und seine Rede waren auch nur auf Spanisch. Also es war also so ein Fest, so eine tolle Atmosphäre von traditioneller puerto ricanischer Musik, aber auch von Reggaeton, Dembo, von Pop, von einer Mischung von einer ganz großen Kultur und also auch gefeiert in Düsseldorf.
Im erweiterten Sinne ja auch Teil deiner Kultur, Jeff, ne? Denn die Puerto Rico gehört bekanntlich zu den Vereinigten Staaten von Amerika als eigenes, halbwegs autonomes Gebiet. Und es hatte total die Vibes, die die Halftime-Show beim Super Bowl im Februar hatte. Also wer die Folge, die wir dazu gemacht haben, nochmal nachhören möchte, die ist noch abrufbar. Dieses Love-Fest so ein bisschen, auch die Botschaft, ne, guckt nach vorne, haltet euch nicht mit, soweit ich das mit meinem Spanisch übersetzen konnte, haltet euch nicht mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, auch schiefgelaufen ist, auf, sondern es hatte auch so einen ziemlichen Eurovision Song Contest-Vibe, was auch passend ist, denn in diesem Stadion in Düsseldorf hat ja, als der zuletzt in Deutschland stattfand, der ESC nach dem Sieg von Lena Meyer-Landrut, hat er da stattgefunden, in diesem Stadion der ESC. Und irgendwie hatte das was, so ein bisschen alle tanzten zusammen. Und als das klar wurde, dass Bad Bunny auf Europa-Turnier kommt und im Rahmen seiner Debi Tirar Más Fotos Welttour, da hat Jeff sofort gesagt, da müssen wir hin, egal.
Hat sofort die Tickets besorgt. Aber Welttour, aber nicht in der Festland-USA. Also eher, wie vielleicht, also die Leute, die unsere Folge gehört haben oder die das hören wollen, wir haben erklärt, dass er ist auch ziemlich politisch wegen die Einwanderungspolitik von Donald Trump, hat er sehr doll kritisiert und hat entschieden, kein Konzert in der Festland der USA zu geben, weil er Angst hat und seinen Fans, dass ICE, diese Einwanderungspolizei, könnte um das Stadion herum sein, so Leute festzunehmen, festzuhalten, Leute zu suchen, die illegal sind oder also zu checken für Ausweis und so weiter. Insofern, er hat letzte Sommer nur in Puerto Rico seine Konzerte gegeben und jetzt ist er unterwegs in Europa. Und ja, genau, ich habe gesagt sofort, wir müssen dabei sein.
Ja, und mit diesen Midsommer-Stadion-Latino-Vibes starten wir in diese Folge, in der wir auch natürlich über die Entwicklung im Nahen Osten, die Verhandlungen um dieses Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sprechen wollen in dieser Folge und was da überhaupt unterzeichnet wurde in der vergangenen Woche von Donald Trump da mit großer Unterschrift im Schloss von Versailles und wer hier eigentlich am längeren Hebel sitzt und wer eigentlich der bessere Verhandler am Ende war offensichtlich und wer da gewonnen hat, darauf wollen wir eingehen. Aber weil wir gerade schon so auf dieser Sommerwelle und WM, wenn man so will, Stadionwelle schwimmen. Fangen wir an mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Am Wochenende hat die deutsche Mannschaft ja gewonnen und jetzt beginnt ja die zweite volle Woche bei dieser Fußball-WM in Kanada, den USA und Mexiko. Und deswegen wollen wir gleich mit dem ARD-Hörfunk-Nationalmannschaftsreporter Martin Roschitz über seine Eindrücke sprechen. Zunächst aber, Jif, wir haben ja so viele negative Schlagzeilen auch und Meldungen aus den USA oft. Wir haben jetzt eine rausgefischt, die herzerwärmend war für dich, weil sie auch so eine positive Geschichte ist.
Ja, Ingo, das ist der Geschichte von Freddy LA7. Also er ist wahrscheinlich die berühmteste Deutsche in die USA im Moment. Und vielleicht einen, den niemand hier in Deutschland richtig so gut kennt. Aber die Amerikaner haben...
Also ich hatte davon noch nichts gehört, bis du mir davon erzählt hast.
Also ich habe nichts von ihm gehört bis vor 3 Wochen oder so. Aber er ist ein deutscher Fußballfan und Tourist, der für die nächsten paar Wochen unterwegs ist in die USA und geht von Spiel zu Spiel. Und entdeckt die USA für das erste Mal durch diese Roadtrip, das er macht, und postet seine Beobachtung und also seine Begeisterung allerdings auf Social Media, auf sein X-Konto. Also es ist wirklich so, weiß ich nicht, als Amerikanerin hier in Deutschland, was wir wochenlich zusammensitzen und berichten über, also so viele, das passiert in die USA, ob das eine Schießerei oder ein Eiseinsatz oder so die negative Schlagzeilen. Und hier kommt jemand und berichtet nur über, also seine, also Beobachtungen, wie schön Amerika ist, wie nett die Leute sind, wie großzügig, wie schön das Land ist. Aber seine Begeisterung über Sachen wie eine riesig Tankstelle in Texas oder eine riesig Big Gulp Soda von der 7-Eleven in North Carolina. Also es ist wirklich manchmal total banale Sachen, alltägliche Sachen, aber seine Begeisterung, das durch seine Augen zu sehen als Amerikanerin, das ist wirklich Herz eröffnen. Und
es tut auch mal ganz gut, ne? Du wirst ja oft genug hier auch in Sippenhaft genommen für das, was dein Präsident da gerade veranstaltet.
Und ich glaube, ich habe das mehrmals an Social Media gesehen, alle brauchen das ein bisschen, diese Soft Power, diese Kunst der Soft Power und wie Freddy tut so viel wie sein Ex-Konto und seine Beobachtungen, so viel mehr als jede Tourismusbüro machen könnte, mit seiner wirklich einfach nett und sein unschuldig Art. Es ist der Content, das jeder Amerikaner braucht im Moment. Das ist wirklich einfach, also das ist der WM auch. Es bringt die ganze Welt zusammen in Spiel, also Gegner, aber trotzdem haben auch Spaß zusammen, lernen voneinander ein bisschen von seiner Kultur, also Lieder oder Tradition oder was auch immer. Und das ist irgendwas, dass wenn man sieht, das durch die Augen von Touristen in Amerika. Also ich finde, das ist einfach, es wäre mein kalte amerikanische Herz und ist wirklich toll.
Dass man darüber mal spricht, mal was Positives und der Blick darauf. Denn das vergisst man eben oft, dass es jenseits der Politik in Washington und des Weißen Hauses eben, was ein großartiges, wunderbares Land ist mit vielen, vielen tollen Menschen auch und das durch Freddys Augen zu sehen, freut Jif. Und dieser Blick auf die Fußball-WM und das Land, den wollen wir jetzt auch nochmal weiten zusammen mit ARD-Hörfunk-Korrespondent, wenn man so will, also der Nationalmannschaftsreporter für die ARD-Hörfunkwelle, Martin Roschitz, der bei ganz vielen Weltmeisterschaften auch schon dabei war. Beim WM-Sieg 2014 in Rio stand er am Spielfeldrand und ist jetzt schon seit einigen Tagen in den USA unterwegs. Und haben wir gedacht, laden wir ihn doch ein, um uns direkt aus erster Hand zu berichten, was er da so erlebt. Ist ja auch hautnah dran an der Nationalmannschaft. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Martin.
Ja, hi, grüß euch beide. Hallo, schön, Martin, euch zu hören. Long time no see.
Ja, in der Tat, du bist schon eine Weile in den USA und berichtest und hast auch schon eine Menge erlebt. Also freut uns sehr, dass das klappt und du ein kleines Zeitfenster gefunden hast. Du bist nämlich schon auf dem Sprung zum nächsten Termin. Wo geht's gleich als nächstes hin?
Für mich geht's jetzt heute weiter vom DFB-Quartier hier in North Carolina nach Boston. Da bin ich morgen TV-Interviewer beim Spiel England gegen Ghana. Und da werde ich Harry Kane mal fragen, ob er gegebenenfalls einen Elfmeter gegen Deutschland verschießen könnte, wenn er denn so nett sein könnte. Sollte es denn dann zum Klassiker kommen? We call it a classic,
ne? Ja, genau.
Aber sieht ja gerade eher nach Frankreich aus im Achtelfinale für das deutsche Team.
Oh, okay. Es ist spannend. Auf jeden Fall eine Menge große Namen dabei bei dieser WM auf jeden Fall. Und aber Stichwort große Namen. Jif hat gerade über Freddy gesprochen und du hast da auch gleich eine Frage dazu.
Ja, Freddy ist, also ehrlich gesagt, ich bin ein Fan geworden. Seit die letzten paar Wochen seine Beobachtung, seine Begeisterung über die USA. Also wie ist das? Kennst du ihn oder wer ist dieser Mann? Kennst du ihn oder hast du irgendwas von ihm gehört?
Ja, ich bin schon total oft darauf angesprochen worden von Amerikanern. Ey, kennst du den? Freddy? Ich so, nee, jetzt nicht persönlich. Der zeigt ja auch sein Antlitz nicht, also der er zeigt ja seine Identität nicht, sondern die Geschichte steht ja bei ihm im Mittelpunkt. Und das finde ich auch total cool, wie er so durch Nordamerika fährt, er Spiele besucht, Motels, Diners, Fanfeste und mit ganz viel Humor und Selbstironie erzählt. Und das ist eben nicht so ein Hochglanz-Marketing, sondern so ein ehrliches Reisetagebuch. Und ich habe ihn gesehen, wie er, glaube ich, im Walmart shoppen war. Und das hat mich total abgeholt, weil ich war auch im Supermarkt und wusste erstmal gar nicht, ey, das ist so riesig. Was soll ich mit einer Gallon Milch? Keine Ahnung, also passt die in die Minibar im Hotel? Ich glaube nicht. Also der Typ, der macht das richtig gut und genau das kommt bei vielen Amerikanern gut an, nicht nur bei dir, Tim.
Wir sagen, go big or go home. Also, aber nur nicht go home mit dein go big, weil ich habe auch gesehen von TSA, von der Sicherheitsdienst in der Flughafen, dass viele Leute versuchen Ranch Dressing, das ist ein Salat.
Die Entdeckung für viele Dressing, in den USA, ja.
Die versuchen das mitzupacken in ihrer Koffer, aber das ist zu viel Flüssigkeit und die müssen das dann wegwerfen. Das ist sehr, sehr schade.
Ja, Ranch Dressing, das ist, glaube ich, das, was dir auch Salat näher gebracht hat als Kind, ne?
Das ist der Grund, warum ich Gemüse esse jetzt. Also, ja.
Auf jeden Fall, Martin, da ist schon eine Menge Stimmung, schwingt ja mit aus deiner Stimme. Wie ist dein Eindruck? Du bist da vor Ort, du hast den Anfang der WM mitbekommen, die ersten Spiele laufen, die Heimteams sind gut gestartet. Was kommt das überhaupt an im Land? Was kriegst du da mit?
Naja, also wie ihr beide ja besser wisst als ich, die USA sind unglaublich groß, riesig in den Stadien in Houston oder Seattle. Da spürt man die WM noch stärker als in Oklahoma, würde ich sagen. Mhm. NFL, Basketball, Baseball sind natürlich nach wie vor größer. Ich war jetzt mal beim Baseball. Der DFB hat ja seine Zelte hier in Winston-Salem in North Carolina aufgeschlagen. Hier gibt es so ein Minor-League-Team, die Winston-Salem Dash, und da war ich bei einem Spiel und vor allem damit beschäftigt, erstmal die Regeln zu checken. Mhm. Sind die Amerikaner schon weiter als ich in Sachen Fußball, würde ich sagen. Soccer ist absolut im Kommen. Als ich hier angekommen bin vor 2 Wochen, habe ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen können. Da lief überall nur Hockey, also Eishockey, und natürlich Basketball. Der NBA-Titel der Knicks ist unglaublich groß gefeiert worden in New York und ich dachte so, ja, was sollen die jetzt mit Fußball hier anfangen? Und jetzt, Jeff und Ingo, macht euch mal den Spaß, guckt mal bei Social Media die aktuellen Szenen vom Times Square an. Tausende Norweger blockieren die große Kreuzung und rudern, wie sie das schon im Stadion gemacht haben. The Vikings take Manhattan. Oder guckt nach Houston, 30.000 Niederländer hüpfen in Texas von links nach rechts. Und in Boston haben die Schotten für doppelt so hohen Bierkonsum gesorgt wie am St. Patrick's Day. Also die WM ist richtig angekommen jetzt inzwischen.
Wow, ja, das ist schön zu hören, ne? Weil ich glaube, das war das, was sich auch viele Fußballfans, auch die es ja auch gibt in den USA, obwohl die anderen Sportarten so sehr dominieren, sich erhofft hatten und gewünscht haben. Und
irgendwas auch, das scheint mindestens sehr amerikanisch zu sein, ist diese neue Hydration Breaks. Also das ist irgendwas neu dieses Jahr im WM auch, weil ja, es gibt Rekordhitze in die USA, besonders in die südliche Teil, und die sagen, dass man muss, ne, viel Wasser trinken in diese Hitze insofern, und die machen dann eine kleine Pause in beide Hälfte. Also das sorgt für viel Diskussion, Martin. Wie siehst du das?
Ja, das gibt immer wieder Buhrufe der Fans für die Trinkpause, weil die den Spielrhythmus immer wieder kaputt macht. Klar, bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad, da müssen die Spieler trinken, ist ja gar keine Frage, müssen sich auch abkühlen können. Und natürlich geht's um Gesundheitsschutz, aber in Wahrheit geht's vor allen Dingen um TV-Zeiten, um Vermarktung und zusätzliche Werbeflächen. Ich sehe das hier immer auf Fox, dass die Amerikaner auch viel zu spät aus der Werbung zurück sind beim Spiel. Also das kannst du, wenn du mit so einer Fußballkultur aufgewachsen bist, kommst du damit überhaupt nicht klar. Also mich nervt das kolossal.
Wirklich. Der Ball rollt schon und man ist noch in der Werbepause. Also
ganz genau, ganz genau, ja.
Ja, Wahnsinn. Aber trotz allem klingt das so, als wäre die Stimmung insgesamt ja ziemlich gut. Aber trotzdem gibt's ja nach wie vor die Fragezeichen rund um diese WM, die Eiseinsätze bei den Stadien, aber eben auch die Einreise. Und ich meine, ein Gegner der deutschen Mannschaft, die Elfenbeinküste am Wochenende, ist eins dieser Länder, aus denen Menschen nicht einreisen konnten. Wie sehr ist das ein Thema? Wie sehr beschäftigt das die Menschen?
Ja, das ist die Schattenseite dieser WM. Einige Fans aus bestimmten Ländern konnten wegen verschärfter US-Einreisebestimmungen oder Visa-Problemen gar nicht erst anreisen. Das betrifft vor allem ja Anhänger aus Teilen Afrikas. Du hast die Elfenbeinküste angesprochen. In Kanada galt es zwar nicht und trotzdem sind deswegen ja viele Fans der Elfenbeinküste gar nicht erst angereist, weil sich der Trip einfach für sie dann nicht gelohnt hat, ne? Nur für ein Spiel in Kanada. Es betrifft auch Teams aus Asien oder dem Nahen Osten. Ja, die WM ist dadurch zwar bunt und international, aber eben nicht für alle gleich zugänglich. Hm. Annalena Baerbock hat das ja als Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen wirklich mit deutlichen Worten kritisiert bei ihrem Auftritt im German House of Soccer in New York. Und trotzdem sorgen die Fans, die hier sind, für eine tolle Atmosphäre. Von den Norwegern, Niederländern, Schotten, die Mexikaner natürlich und die Argentinier, also Südamerika in Mexiko, das ist Wahnsinn, ne? Wenn 400.000 Menschen da den Einzug in die K.O.-Runde feiern, das ist absoluter Wahnsinn. Und es sind auch mehr deutsche Fans hier am Start, als ich geglaubt habe, trotz der hohen Kosten für die Anreise, Hotels, Tickets und so weiter. Also das kostet so ein Fan mal locker mit so einem Follow-Your-Team-Ticket bis zum Finale an die 20.000 Euro. Oh. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja. Und ich glaube, die Amerikaner haben aber immer mehr Spaß an der WM und Zlatan Ibrahimovic, der alte Schwede, der ist ja hier TV-Experte und der hat gesagt, die USA können mit dem Support der Fans sogar Weltmeister werden. Könnt ihr euch vorstellen, dass das gut angekommen ist hier?
Ja, das glaube ich. Ja gut, sie sind gut gestartet, die US. Und Jeff hört das auch gerade sehr gerne.
Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich kenne viel mehr über die deutsche Mannschaft als die amerikanische. Und ich habe mir kein deutsches Spiel verpasst bis jetzt. Und ich habe keinen von den Amerikanern gesehen. Aber gut.
Okay, war zur falschen Anstoßzeit, ja. Aber da sprichst du was an, Martin. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, sind das viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die deutsche Wurzeln haben, die da in Deutschland Trikots sind, also Stadien, die sind ja viele, viele deutsche Fans, die man da sieht.
Ja, das war so. Auch als ich in Houston war, bin ich angesprochen worden, what is that song about? Und die meinten, der Zug hat keine Bremse. Haben sie nicht verstanden? Und ich sage, the train has no brake. Nagelsmann hat das ja auch auf der PK dann gesagt. The train has no brake. Das zu erklären ist ein bisschen schwierig, aber irgendwie hat sich dieser Song verselbstständigt. Der DFB hat ihn eingereicht bei der FIFA. Mhm. Im Falle des Sieges wird dann an Tagen wie diesem von den Toten Hosen gespielt. Und dann wollten sie noch einen zweiten Song haben, haben gesagt, komm, dann der Zug hat keine Bremse. Irgendwie so ein Party-Song vom Ballermann hier, Mia Julia oder. Genau. Und der hat sich jetzt komplett verselbstständigt. The train has no brake.
Wahnsinn. Ja, ich glaube auch, dass die Amerikaner denken, was, du musst das verkaufen, als du kommst aus dem Land der Dichter und Denker. Und da musst du einfach sagen, das ist ein psychologischer, ein Gleichnis für den Weg nach vorne oder was auch immer, ja. Es erinnert mich so ein bisschen, als wir zum ersten NFL-Spiel in Deutschland waren, Jeff in München, und dann irgendwann Sweet Caroline eingespielt wurde und alle Amerikaner auf dem Platz guckten, da singt das ganze Stadion, und ich habe den Eindruck, seitdem wird das auch in den USA öfter mal gesungen und gespielt. Aber
wir hatten Freunde da damals in Washington, die haben das Spiel geguckt und haben gesagt, hey, kennt jeder im Stadion jedes Wort zu dieses Lied, das ist krass.
Und jetzt lernen die Amerikaner, der Zug hat keine Bremse. Ja, dann hoffen wir, dass dieser Zug noch eine Weile fahren wird. Aber Stichwort Songs, es gibt auch noch, wir haben gerade über Freddie gesprochen, als quasi Phänomen, Social Media Phänomen in den USA. Es gibt auch einen Song aus Deutschland, der auch neben der Zug hat keine Bremse in den USA für Furore sorgt, von einer deutschen Band, der Sänger Ryan Gima und die Band Blumengarten. Und das singen US-Stars wie die Sängerin Lizzo, der Rapper Wiz Khalifa oder Musiker wie Steve Lacy singen das mit. Und man fragt sich auch, wie ist das denn passiert? Hören wir mal ganz kurz rein, denn da passt auch die Entwicklung der deutschen Mannschaft so ein bisschen dazu.
Du bist gut genug. Du bist gut genug. Auf, guckt nach vorne, schöner Pass in den Strafraum und darf, Tor für Deutschland, verrückt, dieser Dennis Undav, Spielertraube, Jubel, sie begraben den Torschützen, 2-1.
Das liegt an dem Bundestrainer, ich versuche nur meinen Job zu machen, und es ist wichtig, dass jeder sieht, dass auch die Spieler von der Bank die Spiele entscheiden können.
Ich glaube auch, dass natürlich jeder Spieler will von Beginn an spielen. Aber tief im Herzen, glaube ich, ist er auch ganz zufrieden, wie es gerade läuft, weil er schon einfach eine sehr tragende Rolle hat.
Ja, du bist gut genug, heißt das Lied. Und Jeff, gesungen wird aber von den Amerikanern folgendes.
Doobie Scoot Canoe. Also Doobie
Scoot. Ja, auch phänomenal. Aber wir haben es dann eben eingeblendet gehört. Ja, ist die Frage. Dennis Undav schießt Deutschland spektakulär in letzter Sekunde, Minute zum Sieg. Und die Frage, ist er gut genug? Er ist also ganz bescheiden. Ist ja wirklich ein Phänomen. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe das so erlebt, dass wir danach mit ihm gesprochen haben und ihn gefragt haben, ja, wie war das denn jetzt nach deinem Tor, beziehungsweise nach deinen beiden Toren? Und er hat gesagt, ja, gar nicht so angenehm, weil in der Jubeltraube haben wir erstmal alle auf den Fuß getreten und ich hatte einen dicken Zeh danach, musste erstmal was trinken und ein bisschen runterkommen. Der Typ ist echt eiskalt vorm Tor und ich glaube auch, dass er jetzt gegen Ecuador in der Startelf steht, weil die Deutschen sind ja schon Gruppensieger, es geht um nichts mehr und es war ja immer die Frage, UNDAF Startelf, ja oder nein? Und jetzt hat sich die Frage aber eigentlich erledigt, weil es sportlich keine Bedeutung mehr hat, dieses Spiel. Und da kann man ihn auch einfach mal in die Startelf stellen und das wird Nagelsmann auch tun. Wo ihr gerade diesen Gut-Genug-Song eingespielt habt, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich jetzt schon $130 verdient hier. Ich habe gedacht, ist so teuer hier, aber war gar nicht so. Also ich habe tatsächlich $130 verdient, $30 neulich in einer Sportsbar. Da haben wir Basketball geguckt, wie die New York Knicks den NBA-Titel geholt haben. Und danach war die Stimmung so ausgelassen, da hat mir ein Amerikaner $30 geboten, wenn ich als Deutscher jetzt I've been looking for freedom singe.
Ein Mikrofon für die ganze Bar oder wie?
Ja. Karaoke-Bar, genau. Karaoke-Bar. Aber das war leicht verdientes Geld. Das war ganz easy. Ach so, und dann noch was. Ich habe nämlich noch $100 verdient. Das war mein wirklich persönliches Highlight. Nach dem öffentlichen Training der deutschen Mannschaft mit 3000 Fans sind so Trikots verteilt worden. Nicht so High-End oder so, sondern so einfache weiße Shirts mit dem Aufdruck Winston-Salem und Deutschland. Ich habe auch eins bekommen. Zurück im Hotel steige ich in den Aufzug. Neben mir steht so ein Amerikaner, so ein großer Typ, sieht das Shirt in meiner Hand und sagt, "You're from Germany, I want to buy that shirt. Now, I'll give you $100. Holt $100 aus seiner Brieftasche, drückt mir den Schein in die eine Hand, reißt mir das Shirt aus der anderen Hand, die Fahrstuhltür geht auf, ich gehe raus, hab $100, aber kein Shirt mehr. Das wäre mir in Hamburg nicht passiert, glaube ich.
Ja, in den USA wird viel über den Dollar geregelt. Großartige Geschichte. Mensch, du erlebst, da habe ich den Eindruck, täglich eine ganze Menge. Und vielleicht werden wir nochmal im Laufe dieser Weltmeisterschaft, wenn die Reise auch noch weitergeht für die deutsche Mannschaft, gerne nochmal drauf zurückkommen. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz. Ja, der Gruppensieg, sagst du, ist unter Dach und Fach. Die Stimmung in der deutschen Mannschaft ist gut. Gibt es eigentlich übrigens wieder so einen DJ?
Ja, es gibt ja DJ Rumor. Warum DJ Rumor? Das ist David Raum, Kapitän von RB Leipzig. Das Problem ist, der ist ja schon ein bisschen älter, ja. Und bei den ganz Jungen, wie dem Oedra Ogo oder auch anderen, die so ein bisschen jünger sind, kommt es nicht mehr ganz so gut an. Also er darf auflegen, aber nicht immer. Da machen die Jungen ihr Ding und da machen die Älteren ihr Ding. Aber David Raum, der wird jetzt gegen Ecuador sicher auch spielen, weil der sich so in den Dienst der Mannschaft stellt und immer stillgehalten hat. Das ist ja auch wichtig, dass die Ersatzspieler nicht aufmucken. Hat er bisher überhaupt nicht gemacht. Und deswegen kriegt er jetzt auch einen Startelf-Einsatz gegen Ecuador und das hält die Stimmung hoch und das hebt die ganze Stimmung auch im Team. Die ist übrigens total gut bisher. Leider hat sich Nico Schlotterbeck jetzt so schwer verletzt, dass für ihn die WM vorbei ist. Oh no. Das drückt so ein bisschen auf die Stimmung. Ich hoffe, das können sie kompensieren und dann so weit kommen, wie es eben geht. Aber im Achtelfinale droht Frankreich oder die rudernde Norwegen.
Das heißt, deine Einschätzung, wie weit wird es gehen für diese Mannschaft bei diesem Turnier?
Achtelfinale. Okay. Tut mir leid, dass ich jetzt Ihnen keine bessere Mitteilung machen zu können.
Ah, mal sehen, wer weiß. Vielleicht kommt dann Dennis Undaf wieder und macht das auf die Müllersche Art und drückt da noch was rein in letzter Minute.
Und die Amerikaner?
Ich würde es mir wünschen.
Und die Amerikaner? Was für Chancen haben die?
Ich glaube wirklich, dass die weit kommen können. Ich habe ja das Vorbereitungsspiel in Chicago gesehen gegen die deutsche Mannschaft, dass Deutschland gewonnen hat mit 2-1 knapp. Aber da waren die Amerikaner schon richtig gut. Ich hoffe, dass Christian Pulisic fit wird rechtzeitig und dann auch wieder mit eingreifen kann, weil die Qualität von dem brauchen die schon. Mhm. Aber mit der Wucht, den Fans im Rücken, können die wirklich weit kommen, glaube ich. Ich hoffe, weil das tut dem Turnier gut und der Stimmung auch.
Ja, gut.
Auf jeden Fall. Ja, Kanada, Mexiko und die USA noch im Rennen mit dabei und die deutsche Mannschaft sowieso als Gruppensieger. Martin, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und Schilderung. Wir sind gespannt auf all deine Berichte aus den USA und vielleicht laden wir dich nochmal ein, wenn die Deutschen weiterkommen als Achtelfinale, dann sprechen wir uns noch.
Alles klar, vielen Dank. Alles Tschüss, klar. Macht's gut, ihr beiden.
Tschüss, Martin. Ach ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Turnier und wie es weitergeht.
Ja, und tatsächlich waren die vielen Fragezeichen, und wir haben es ja eben auch gerade kurz angesprochen mit Martin, auch Einreisebestimmungen, der somalische Schiedsrichter ja auch ein Thema gewesen und so. Die sind nach wie vor da und die Eistruppen rund um die Stadien. Aber es freut mich zu hören, dass da diese Euphorie eben auch da ist, wie du ja oft auch sagst, Jeff, dass braucht man einfach mal so eine Pausentaste, auch in diesem Land, in den USA, dass man mal auch mal über was anderes reden kann. Und wenn es auch nur der Zug hat keine Bremse ist, wenn man sich fragt, was kann das? Und ich glaube, einer der Gründe auch, warum das bislang relativ entspannt läuft, hat auch damit zu tun, dass Donald Trump in gewisser Weise auch abgelenkt ist von dem, was gerade im Nahen Osten passiert. Er war auch jetzt in Europa vergangene Woche in Versailles. Und ich glaube, das bindet so ein bisschen auch seine Aufmerksamkeit und nutzt, obwohl die USA ja so erfolgreich gestartet sind in das Turnier, nutzt es in dem Sinne noch nicht so und überlagert das noch nicht so mit seiner Präsenz, weil er eben im Iran und den Verhandlungen damit abgelenkt ist. Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Teil dieser Folge, eben genau darauf zu sprechen. Dieses Rahmenabkommen, das ja wirklich kein Deal ist, sondern nur eine Art ja abgesteckter Rahmen, um dann überhaupt zu einem Deal in den kommenden 60 Tagen zu kommen. Und ja, darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden, wer da eigentlich wo sich durchgesetzt hat und wie das überhaupt funktionieren soll in einer so kurzen Zeit. Beginnen wir mal mit dem naheliegendsten. Man hat sich da jetzt auch was, ne, Trump hat es wieder szenemäßig groß inszeniert und unterzeichnet. Die iranische Seite hat das weniger groß inszeniert. Die haben es auch unterzeichnet, der Präsident. Aber das ist jetzt nicht so groß gefeiert worden in dem Sinne, weil es auch, glaube ich, in dem Maße keine großen Auswirkungen dort erstmal hat. Aber die große Frage, die sich stellt, wer hat hier eigentlich gewonnen beziehungsweise wen über den Tisch gezogen? Denn wenn man da diese 14 Punkte, auf die man sich da geeinigt hat, als Ausgangsbasis, um jetzt in 2 Monaten einen Deal herauszuhandeln, ein Friedensabkommen, dann liest man das so und denkt, wie viele Zugeständnisse wollte Donald Trump denn da noch machen?
Ich glaube, es ist ein ziemlich klar, wie ich das auch sehe, ein Gewinn für Iran. Also die zeigen jetzt, dass die sind in einer anderen Position als vor diesem Krieg, als vor die USA diesen Krieg, USA und Israel diesen Krieg angefangen haben. Also die sind nicht umgezogen, die sitzen genau, wo sie saßen. Aber diese Straßen von Hormuz haben sie nie benutzt in 47 Jahren von die islamische Revolution bis der Bombardement letzte Sommer von der Atomanlage in Iran. Also die haben nie die Straße von Hormuz geschlossen oder haben nie versucht, Schiffe in die Straße von Hormuz zu verhindern. Und plötzlich, Ingo, die brauchen keine Atomwaffe. Das ist ihre Waffe gegen der Weltwirtschaft, dass die benutzen können, einfach auch ohne Mine im Wasser. Also das kann nur mit ein paar Worte die ganze Situation ändern. Und in dieser Stelle haben sie eine Macht entdeckt, dass die vorher, also hatten, aber nie benutzt haben. Und jetzt wissen sie genau, wie sie es benutzen können.
Also in diesen 2 Monaten soll ein Friedensabkommen verhandelt werden und diese 14 Punkte, auf die man sich jetzt geeinigt hat, sind das eine zum sofortigen Ende der Feindseligkeiten an allen Fronten, einschließlich des Libanons, das war dem Iran ganz wichtig. Dann auch natürlich die Aufhebung der Seeblockade binnen weniger Tage, den Abzug der US-amerikanischen Streitkräfte aus den Gebieten rund um den Iran beispielsweise, die Straße von Hormuz wieder eröffnen, auch für den Iran, denn die Amerikaner hatten ja als Gegenblockade sozusagen auch die iranischen Häfen blockiert, eine Aufhebung der Sanktionen, die Ölverkäufe sollen sofort wieder möglich sein für den Iran. Dann kommen wir auch gleich drauf, diese Verpflichtung der USA und ihrer Verbündeten, eine Art Wiederaufbauplan für den Iran in einem Umfang von mindestens 300 Milliarden Dollar vorzulegen. Das ist eine Art Marshallplan für den Iran, aber das wäre irgendwie 3-mal so groß wie der Original-Marshallplan, mit dem Deutschland und Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurden. Und natürlich gibt der Iran die Zusage, keine Atomwaffen zu entwickeln. Das ist da auch drin, aber das haben die Iraner immer schon gesagt, nö, wir wollen gar keine Atomwaffe entwickeln und wollen auch keine kaufen. Also insofern ist die Frage, wie belastbar das ist. Und was natürlich ganz wichtig ist für den Iran, unter anderem der Punkt, die Freigabe der eingefrorenen Gelder. Da sind 24 Milliarden Dollar iranischer Vermögenswerte festgefroren in verschiedenen Konten in der Welt. Und wenn man die sofort wieder hat, ist das natürlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, wer hat denn dabei jetzt gewonnen? Der Iran, wenn wir als erstes mal über das Geld sprechen wollen, der Iran kann sein Öl wieder verkaufen, will an diese eingefrorenen Milliarden ran und hat die Aussicht auf diesen gigantischen Wiederaufbaufonds. Das ist ganz schön teuer. Man hat den Eindruck, dass Donald Trump da gesagt hat, ist egal, was es kostet, Hauptsache dieser Krieg endet und ich kann das verkaufen als erfolgreich abgeschlossenen Deal.
Ja, er war, also wenn man diese 14 Punkte hört, man kann nicht glauben, dass diese Abkommen unterschrieben war, weil es manche von diesen Sachen, die werden sicherlich nie passieren. Allein diese 300 Milliarden Fonds für Iran, das kann man gar nicht vorstellen. Wenn man hört über die letzten paar Tage, letzte Woche, also wie Mitglieder von seiner eigenen Partei, also die Republikaner, haben dagegen gesprochen, haben gesagt, wie soll ich das zu meinem Wahlkreis erzählen? Woher kommt dieses Geld? Kommt das von Steuergeld von Amerikanern? Und warum soll in Iran, ein Land, das will eine Atomwaffe bauen. Und jetzt wollen wir dieses Land 300 Milliarden geben für Wiederaufbau von ihrer Militärbasis. Wer weiß, wie die das benutzen dann weiter für ihr Atomprogramm. Also wie soll man das an die amerikanische Wähler erzählen? Das geht nicht. Aber wie wir wissen, Trump hat selber gesagt, Hauptsache Iran kriegt keine Atomwaffe. Jetzt sagt er, bevor er diese Abkommen unterschrieben hat, die Hauptsache jetzt ist, dass die Straße von Hormuz offen ist. Wie gesagt, das war früher International Waters, also es gab kein Problem für jedes Schiff, der durchgegangen ist. Man muss nicht was bezahlen und jetzt könnte es also auch nach diesem Abkommen teurer werden.
Ja, wie du sagst, es läuft auf ein Minimalziel hinaus, das aber eine Lösung ist für etwas, was davor kein Problem war. Und in dieser Phase befindet sich das Ganze jetzt und diese Straße von Hormuz ist eben so eine Art, ja, wirtschaftliche Nuklearbombe. Wir haben es ja auch gesehen jetzt am Wochenende. Da gab es wieder Angriffe im Libanon und sofort sagte der Iran, nee, die ist jetzt wieder gesperrt erstmal. Es ist unklar, ob sie jetzt wieder auf ist. Man traf sich zwar jetzt für Gespräche, aber auch nur, um dann zu besprechen, wie man weiter verhandeln will. Also es ist so ein bisschen, wir machen einen Arbeitskreis, wie wir uns dann weiter verhalten. Währenddessen hat Trump weiter gedroht. Aber ich glaube, die Bereitschaft von Trump, da jetzt wieder Bomben regnen zu lassen, er tönt da zwar so, das werde ich tun, aber ich habe da meine Zweifel.
Ja, man sieht, dass die Börse reagiert immer sofort. Der Preis von Sprit ist gerade mit diesem Abkommen runtergegangen. Und das ist irgendwas, wo die Abgeordnete wollen nach Hause gehen und sagen, guck mal, wir haben was gemacht. Guck mal, was Trump für euch gemacht hat. Die Preise gehen runter. Man muss nicht vergessen, wir haben eine Zwischenwahl im November. Und das ist irgendwas, das ist wirklich sehr präsent, auch für viele Senators und für Trump selber.
Also sind alles so Punkte, wo man sich fragt, wozu war das dann alles? Das war wirklich ja, man hat das Regime ein bisschen geschwächt, aber wenn das jetzt, was da rauskommt, auch als Deal gefeiert wird auf US-Seite, dann muss man sagen, mit all den Kosten, die es auch hatte bislang, ne? Und vor allen Dingen ein Punkt, dieses Raketenprogramm beispielsweise, ist auch gar nicht in diesen 14 Punkten, Verhandlungspunkten drin. Das wird gar nicht angesprochen. Oder auch, dass der Iran weiterhin, also die Unterstützung der Proxys, also der Verbündeten in der Region von Hezbollah bis Hamas bis welche Terrorgruppen auch immer, das ist auch nicht angesprochen, das ist auch da gar nicht drin. Also man sieht halt, Trump wollte auf Biegen und Brechen irgendwas unterschreiben, habe ich den Eindruck. Am liebsten, und das war ja auch an seinem 80. Geburtstag, vor über einer Woche, hat er ja verkündet, wir haben einen Deal. Und dann hat es da unterschrieben, noch vorzeitig, früher als es eigentlich sollte. Also er will es einfach loswerden.
Ja, eigentlich, Ingo, die ganze Situation erinnert mich an die Situation, dass jetzt passiert ist in Washington mit dieser Reflecting Pool.
Dieses Wasserfeld, wenn man so will, zwischen Lincoln Memorial und dem Washington Memorial. Kennen viele aus Filmen und da, die jemals in Washington gewesen sind.
Wer Forrest Gump gesehen hat, ja, zum Beispiel, kennt das von, aber jeder, die in Washington ist, kennt der National Mall und da ist diese wie viel Meter, weiß ich nicht, also eine sehr lange Reflecting Pool heißt das. Es geht von der Lincoln Memorial zum Washington Monument. Und Trump wollte das verbessern, verschönern und hat deswegen gesagt, dass er würde das neu streichen mit einer sehr schönen wie war der Farbe genannt, eine American Blue oder American Flag Blue war das, glaube ich, und würde dann auch 14 Millionen Dollar dafür ausgeben.
Und es hat nur wenige Tage oder Wochen gedauert und die Algen, die man mit Wasserstoffperoxid bekämpfen wollte, waren wieder da, weil es auch mitten im Sommer passiert ist, gemacht wurde. Und die Farbe, die löste sich in langen Streifen und schwimmt da rum wie Plastikmüll.
Ja, und man sieht das sowieso nicht mehr, weil die Alge, das wächst drauf, ist komplett grün. Insofern diese American Flag blau sieht man gar nicht mehr. Entweder weil die Alge so dicht ist, dass man nicht durchsehen könnte, oder weil Touristen vielleicht nehmen ein kleines Souvenir, ein kleines Stück von dieser Farbe, die kommt jetzt wieder hoch. Und das ist wirklich, das ist ein Projekt, das nicht gemacht werden muss. Es war einfach eine Ablenkung. Es war irgendwas, wo eher normalerweise muss man mehrere Firmen fragen,
eine Ausschreibung
dafür bekommen, bevor man einfach einen auswählt und das Geld geben. Besonders wenn es kommt um 14 Millionen von Steuergeld. Aber Trump, nee, er wollte das nicht. Er wollte das sofort machen. Er wollte das schnell machen. Und jetzt, man sieht genau, was passiert, genau wie mit diesem Abkommen. Wenn man nicht richtig rein in die Details geht, wenn man nicht so richtig guckt, wie läuft das, wenn man sagt 60 Tage, wenn man sagt 14 Punkte und egal, was sie sind, einfach unterschreiben. Also wie so häufig, er will einfach irgendwas zeigen. Er will das Optik, dass er der Frieden-Nobelpreis verdienen hat oder dass er, ja, dass es zu Ende geht. Aber egal, was wirklich da passiert oder was los ist. Insofern, ich finde diese Reflecting Pool sehr gutes Beispiel für, also wirklich ein Testament zu seinen Inkompetenz, das alle sie jetzt sehen können on the National Mall und das wirklich eine Metapher ist, ein Sinnbild ist für seine ganze, also Deals.
Und deswegen sind eben die Republikaner auch sehr, sehr kritisch und gibt es viele, viele kritische Stimmen und das lässt sich einfach nicht nach vorn verkaufen. Das Hauptargument auch, das Donald Trump immer wieder angeführt hat, wir wollen sicherstellen, dass der Iran kein Atomprogramm mehr haben kann und keine Atomwaffen jemals haben wird. Das soll jetzt auch in diesen 2 Monaten irgendwie ausverhandelt werden. Und wir erinnern uns an das Atomabkommen, das unter Präsident Barack Obama verhandelt wurde, mit auch den Europäern und Russen und Chinesen, die dabei waren, das zu verhandeln. Das hat sehr viel länger gedauert. Das wird man gar nicht schaffen, glaube ich, in dieser Zeit.
Nee, also 60 Tage ist wirklich lächerlich, wenn man denkt an der JCPOA von Obama. Es hat mehr als 18 Monate gedauert, wo die Iraner sind bekannt für diese Details. Wie gesagt, dass Trump, also er hat kein Geduld dafür. Und die Iraner sind durch jeden Satz gegangen, die sind durch jeden Absatz, die haben so gestritten über jeden Punkt und die wissen genau, was sie wollen. Und jetzt, wie gesagt, die sind in einer besseren Position zu handeln. Und es ist schwer zu vorstellen, dass eine bessere Deal mit dieser Regierung, das jetzt verstärkt ist, möglich ist.
Ja, denn wir wiederholen uns ja jetzt, aber der Iran soll, wenn es so läuft, eine Menge Geld kriegen und kann trotzdem, die Hinhaltetaktik ist ja bekannt. Und wie gesagt, das Ziel, dass der Iran dieses Regime keine Atombombe bekommt, ist ja ein absolut richtiges. Ja, also das ist absolut unterstützenswert. Aber ist halt.
Und deswegen war in dieser Deal von Obama, es war 150 Seiten und es hat also sehr spezifische Sachen drin, wie was man macht mit diesem Material, die ganze Termin für die Inspectors, für Leute reinzukommen, zu gucken, wie die reingelassen wird, was sie gucken dürfen. Also welche Anlagen müssen geschlossen sein, welche, was die machen dürfen mit der Uran und so weiter. Also wirklich sehr viele Details, die sehr, sehr wichtig sind. Und die Iraner, das ist nicht das erste Rodeo, wie wir sagen. Also das ist nicht das erste Mal, dass die sitzen da und jetzt stattdessen gegenüber Leute, die nicht die gleiche Erfahrung haben, nicht die gleiche Geduld haben als
ja, Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn und der beste Buddy.
Und J.D. Vance. Also,
als Verhandler. Ja, also es fällt schwer zu sehen, dass da ein besseres Abkommen rauskommen soll, als das, was so mühsam erreicht worden war 2015. Aber wer weiß, vielleicht überraschen die uns ja und es kommt doch irgendeine Lösung. Meine vorhin angerissene Theorie ist aber, dass man da so quasi nachgeben wird, wahrscheinlich auf iranischer Seite und sagen, ja, ja, das alles gut, denn in Wirklichkeit brauchen sie die Atombombe gar nicht mehr so, denn die Straße von Hormus ist ein viel effektiverer Hebel, um wieder an Geld zu kommen und überhaupt auch als Machtfaktor, denn wir sehen, die USA verhandeln jetzt mehr oder weniger auf Augenhöhe mit diesem Terrorregime. Mhm. Allein das ist ja eine Aufwertung auch. Und das ist weit entfernt von all den Sachen, die man angeführt hatte, als man in diesen Krieg eingestiegen ist. In einen Krieg, in den von dem, was wir so lesen, dass es vor allem der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu war, der Donald Trump mehr oder weniger überredet hat, mit ihm in diesen Krieg zu ziehen. Und dass eine sehr enge Partnerschaft immer war zwischen Trump und Netanyahu. Und ich glaube, es war der aus Netanyahus Sicht, der das schon seit Jahren, seit ewig will, diesen Schlag gegen das iranische Regime und wollte immer auch das Gesicht des Nahen Osten neu strukturieren. Das war der perfekte Moment. Und meiner Theorie nach lag es auch daran, dass Trump da gerade auch den Venezuela-Moment hatte. Ja, es ging extrem glatt. Das war rein raus, ein schneller Erfolg, ein schneller militärischer. Ein Punkt, wo man angeben konnte, guck mal, wir sind da rein, das haben sie gar nicht gemerkt und haben Maduro entführt und jetzt sitzt er in New York vor Gericht. Ich glaube, dadurch war Trump extrem motiviert und auf so einer Welle und dachte, ey, das machen wir jetzt im Iran so ähnlich. Und in diese Kerbe hat dann Netanyahu bestimmt reingehauen und gesagt, genau, und zusammen gehen wir da rein und das wird der große Triumph und das ist die Chance und das kippt und all das. Und dann hat man das gemacht. Und es ist eben, it's a different ballgame, würde man im Englischen sagen, der Iran, als Venezuela. Ne?
Das stimmt.
Ist eine andere Geschichte.
Es war tatsächlich eine Art Perfect Storm.
Ja.
Ich glaube auch, dass es ist so gut gelaufen in Venezuela, dass und Trump hat schon einmal letzte Sommer diese Bunker-Busting-Bomb hat schon Iran bombardiert. Also weil damals hat er gesagt, dass die Atomprogramm von Iran war nicht mehr. Also insofern.
Genau, es war doch eigentlich kaputt. Warum hat man überhaupt diesen Krieg führen müssen?
Aber also Perfect Storm im Sinne von, also Netanyahu ist, Israel hat immer eine enge Beziehung zu die USA. Man hat gesehen, auch nach dem 7. Oktober, wie Joe Biden hat sofort gesagt, ich stehe auf eurer Seite, so wie hier in Deutschland. Und zwar hat Netanyahu mit alles unterstützt. Aber ich glaube, Netanyahu hat immer gewartet, weil obwohl die USA war immer auf die Seite von Israel, ich glaube, die haben gewusst, was für eine Pulverfass die Iran ist und allgemein der Nahosten und wie fragil der Frieden da ist. Und die meisten haben dann zu Netanyahu gesagt, sorry, also das ist ein Schritt zu weit, das würden wir nicht machen. Also die haben verweigert, sich mehr zu involvieren. Aber
frühere Präsidenten. Ja.
Frühere Präsidenten. Trump war jemand, vielleicht genau wegen Venezuela und auch wegen der Beziehung zwischen die zwei. Also das war der richtige Punkt für Netanyahu, dann in sein Ohr zu flüstern, wie wir wissen. Also Trump, wenn man hat ein paar Minuten und kann ihm so zwingen oder beeinflussen, oft zu seiner Seite zu kommen, seine Seite zu sehen. Und das sieht aus wie Netanyahu hat genau das geschafft.
Also, aber diese Bromance, wenn man so will, die hat jetzt ganz schön gelitten und ist auseinandergegangen, denn die liegen jetzt ganz schön im Clinch. Denn Trump hat wieder auf der Suche, möglichst schnell eine Unterschrift setzen zu können, hat die Israelis gar nicht mit einbezogen, hat Netanyahu gar nicht an Bord geholt. Gerade dieser Punkt, der den Iranern ja wichtig war, alle Kampfhandlungen einschließlich Libanon müssen enden, bevor wir überhaupt verhandeln. Und hat das quasi ohne die Israelis gemacht und hat gesagt, ja, du musst dich daran halten. Und wir haben gesehen, Israel sagt, nee, wenn da Raketen von der Hezbollah wieder fliegen, dann greifen wir da an und wir bleiben da auch erstmal und schlagen zurück.
Es ist nichts, dass Trump hasst, mehr als schwach auszusehen. Und es gab viel, schon ein paar Mal innerhalb dieser Konflikt, wo Leute haben gesagt, das waren wir nicht. Das war Netanyahu, der hat das befohlen. Und das ist irgendwas, Trump sieht sich nicht als Nummer zwei. Und dann diese Idee, dass Netanyahu ist in charge, war auch zu viel für Trump. Und wir haben schon ein paar Mal gesehen, wo Trump hat gesagt, hey Freunde,
haltet mal die Füße still.
Genau, oder bitte, du musst dich entschuldigen jetzt. Oder also er wollte zeigen, dass ich bin der Alpha-Tier hier, ich bin in Kontrolle. Und ich glaube auch, dass Israel war nicht involviert in die Unterschreibung von diesem Abkommen, war auch ein Zeichen, dass nee, das tun wir selber, das mache ich selber, das ist mir egal, was Netanyahu vorhat mit Libanon, das wird jetzt zu Ende kommen, wir sind raus und das ist egal und ich bin hier in charge.
Ja, die Frage bleibt aber eben, ob Netanyahu dieses Abkommen jetzt torpedieren wird oder muss vielleicht sogar, je nachdem, wie die Lage sich da entwickelt und dann alles sowieso für die Katze ist, weil die Iraner dann sagen, nee.
Also es gibt viel, wo Israel nicht zufrieden ist. Und wie wir wissen, also es gibt eine Wahl im Oktober in Israel für Netanyahu. Es ist ein Kampf auch um sein, nicht nur seine Karriere, seine Zukunft, aber sein Legacy auch. Wie er in die Geschichte über ihm geschrieben wird. Ne? Und er hat jetzt, wie du sagtest früher auch, also er muss antworten auf diese Raketen von Hezbollah. Er kann nicht einfach da sitzen und das erlauben. Und Iran weiß das auch. Also insofern ist nicht nur die Straße von Hormuz, das eine Hebel ist, aber auch, also die müssen nur einfach sagen, Hezbollah, dass sie sollen eine Rakete da reinschießen und dann geht's wieder los. Oder dann können die vielleicht mit Recht sagen, ja, dieser Friedensprozess ist zu Ende, weil Raketen fliegen, also wir sind raus. Insofern, das wird ein Problem bleiben in dieser ganzen Prozess, also für beide Männer, für Trump und
Netanyahu. Ja, stehen beide innenpolitisch unter Druck, sowohl Netanyahu als auch Trump stehen innenpolitisch unter Druck und deswegen wird sich das auch auswirken.
Ja, wir müssen nicht vergessen, also Trump ist ein Narzissist, also was ihm wichtig ist, ist nur, was ihm wichtig ist. Also,
du meinst diese Bromance, diese enge Verbindung zu Netanyahu, die ist nur so lange gültig, wie es Trump nützt.
Wie es passt seinen Interessen. Genau mit Meloni vielleicht. Also ein gutes Beispiel von noch eine, nicht ein Bromance, sie sind nicht Brüdern, eine Geschwister-Mans, eine.
Ja, die haben sich zumindest ganz gut verstanden und es galt, Giorgia Meloni, die italienische Regierungschefin, galt so als die auch ein bisschen mit. Zusammen auch mit Friedrich Merz, als die Trump-Flüsterer, die zumindest den Draht zu Trump über den Atlantik halten konnten. Und die haben sie jetzt auch ziemlich verkracht.
Also Meloni war total entsetzt, als Trump hat Journalist erzählt, dass Georgia hat mich gebeten, sie wollte unbedingt ein Foto mit mir machen bei der G7 und ich habe Nein gesagt. Also das hat Meloni total entsetzt und sie ist auf Social Media gegangen und hat dann gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es nie gemerkt. Ich würde nie beten. Ich und Italien, wir beten nicht, wir beten nie.
Wir bitten nicht, ja.
Bitten.
Beten tun die Italiener viel. Also,
das stimmt, bitten. Also, aber gut, das war dann ein Streit in den Sandkissen, weil die beiden sind dann auf Social Media mit Videos, mit Posten. Trump hat dann wieder gesagt, doch. Und dann hat sie gesagt, nein, aber es kann sein, dass es führt zu einer kleinen diplomatischen Krise für die Europäische Union. Mal sehen.
Ja, und damit beenden wir die heutige Folge, die, weil wir eben so viel auf dem Zettel hatten, auch etwas länger geworden ist. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wie immer Anregungen, Fragen an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bewertet uns, abonniert uns, folgt uns. Wir freuen uns über Mitteilungen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir noch folgenden Hörtipp für euch. Und der hat auch mit Fußball-Weltmeisterschaften zu tun. Und zwar der ersten in den USA 1994. Vielleicht erinnert ihr euch ja an Stars und Legenden bei dieser WM wie Roberto Baggio, Romario, Diego Maradona, aber auch die deutschen Stars Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus. An überfüllte Stadien, an glühende Hitze, an eine Mannschaft aus Kolumbien, die plötzlich als Geheimfavorit auf den Titel galt. Also da war eine Menge dabei, doch hinter dieser Fußballgeschichte, gerade der kolumbianischen, verbirgt sich auch ein Kriminalfall, der die Sportwelt bis heute erschüttert. In der neuen Folge von Tatort Geschichte geht es um die Geschichte von Andrés Escobar, dem kolumbianischen Nationalspieler, dessen Eigentor gegen die USA zu einem der tragischsten Momente der WM-Geschichte wurde. Tatort Geschichte, die neue Folge zu hören, überall, wo es gute Podcasts gibt und vor allem natürlich auch bei ARD Sounds. Hört doch mal rein.